war vor 33 Jahren und einem Monat, dass ich das erste Mal in St. Johann war. Und soweit ich beurteilen kann, das war bevor die meisten von euch überhaupt existierten. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er mir so viele Gelegenheiten gegeben hat, nach Österreich zu reisen. Und hier in diesem Land habe ich sehr, sehr viel lernen können. Und es ist für mich eine besondere Freude, unter so viele Freunde zu sein. Die Bereicherungen des Lebens im Reich Gottes sind sehr viel, haben sehr viel mit Gemeinschaft zu tun. Und es ist äußerst ermutigend zu sehen, was damals vor 33 Jahren nicht vorstellbar wäre. Ein Saal wie dieser Saal, ganz voll mit Geschwistern. Und ich grüße euch sehr herzlich auch von meiner Frau Sally, die zu Hause ist, und von meiner Familie. Als ich nach Cambridge ging, im letzten Jahrhundert, als Student auf die Universität. Etwas ist in der ersten Woche passiert, das für mich von großer Bedeutung war. Ich wurde gefragt, ob ich an Gott glaube. Und dann würde ich nicht gestattet, die Antwort zu geben, weil der Student, der mich gefragt hat, einfach gesagt, ach, natürlich glaubst du an Gott. Die alle glauben an Gott in ihr Land und die kämpfen miteinander verrückt darüber. Und das war für mich eine große Herausforderung. Meine Eltern sind gläubig gewesen. Auch meine Großeltern. Und soweit ich feststellen kann, ihre Eltern. So ich kam aus einer langen Tradition von gläubigen Leuten. Und diese Frage, oder besser ausgedrückt, diese Herausforderung kam mir folgendermaßen vor. Ist es nur irische Genen, die mein Glauben bestimmen? Ist es bloß Herkunft und Umgebung, Kultur und sonst nichts? Oder ist, was ich glaube, die Wahrheit? Und als Mathematiker wollte ich die Antwort wissen. Wie kann man eine solche Frage beantworten? Und es fiel mir ein, es wäre interessant, jetzt, dass ich im Exil war, in England, es fiel mir ein, dass hier hatte ich eine einmalige Gelegenheit, Leute kennenzulernen, die nicht von meinem Hintergrund kamen. Atheisten, Marxisten. Leute von allerlei philosophischen Richtungen. Und so habe ich gedacht, hier ist meine Gelegenheit. Und ich habe versucht, ab meiner ersten Woche in der Universität, solche Leute kennenzulernen. Und der Versuch zu machen, dort zu sitzen, wo sie sitzen. Zu verstehen, warum sie glauben, was sie glauben. Und ein Gespräch hat damals in meiner Studentenzeit angefangen, die auch bis heute läuft. Weil was ich entdeckt habe, ist, dass wenn man sitzt, wo andere sitzen, die sehen, dass man sie respektiert und so werden sie offener und sind dann bereit, zuzuhören, was ich zu sagen hatte. Und das hat mein Leben tief geprägt. Und durch vielen Jahren habe ich immer wieder bestätigt bekommen, dass was wir glauben, keine Fantasie ist, sondern die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagte unser Herr. Und ich bin total überzeugt, dass diese Botschaft die einzige Botschaft ist, die fähig ist, eine Antwort zu geben in dieser modernen, instabilen Welt, in dieser modernen, pluralistischen Gesellschaft. Und daher habe ich gewählt, über das Buch Daniel zu sprechen. weil es scheint mir zunehmend, dass dieses Buch für unsere Zeit äußerst relevant ist. Ich habe mein ganzes Leben lang in verschiedenen Universitäten gearbeitet. Und nach der sogenannten Wende öffnet sich der Herr die Möglichkeit für mich, Besuche zu machen zur Akademie der Naturwissenschaften, hauptsächlich in Russland und den umliegenden Ländern. Und dort durfte ich die Debatte weiterführen. Dort entdeckte ich ein geistliches Vakuum und ein ungeahntes Interesse, vor allem unter den Professoren, für geistliche Werte, für Auskunft über den christlichen Glauben, die seit über 70 Jahren ihnen verboten wurde. Und mehr, als ich involviert wurde und versuchte, mit meinem Freund und eurer Freund David Gooding dort zu arbeiten, sah ich, dass es unmöglich war, dass ich die nächsten 10, 15 Jahre so arbeiten könnte wie früher. Und so vor 4 oder 5 Jahren hat der Herr die Möglichkeit geöffnet, für mich nach Oxford umzuziehen. Dort auch in der Universität zu sein, wo ich ein Forschungsbuch über Mathematik schreibe. Und wenn Sie damit begeistert sind, der Titel ist Unendliche auflösbaren Gruppen. Und damit soll ein Ende gemacht werden für heute Abend. Aber auch an einem Institut in Oxford zu arbeiten, wo ich mich für die Grenzgebieten zwischen Philosophie, Naturwissenschaft und Theologie mich interessiere. Weil im Westen vor allem gibt es eine Botschaft über das Universum, eine Erklärung des Universums, das anscheinend aus der Naturwissenschaft kommt. Und wofür die Leute sich massiverweise interessieren. Alle wollen wissen, wo sie herkommen. Was ist die Bedeutung dieses Alls? Gibt es überhaupt eine Bedeutung? Und zunehmend merkt man das Wachstum des Materialismus. Das heißt, die Philosophie, die sagt, dass dieses All ist alles, was es gibt, gab oder je geben kann. Und die einzige intellektuell glaubwürdige Position ist die Position eines Atheisten. Und das hat einen verheerenden Einfluss, vor allem auf unsere jungen Leute, in Schulen und in Universitäten. Und ich möchte ein bisschen gegen diesen Strom schwimmen. Und in den letzten 4 Jahren habe ich unzählig viel Gelegenheiten, mit führenden Professoren zu sprechen, über was sie eigentlich glauben und halten von unserem Universum. Und darüber werde ich morgen Abend etwas sagen unter dem Titel »Hat die Naturwissenschaft Gott abgeschafft?« Aber ich möchte euch einfach bitten, dass ihr, und ich bin persönlich, und David Gooding ist auch äußerst dankbar für die Gebete, die aus Österreich und Deutschland gemacht worden sind und die Unterstützung für diese Arbeit. Ich finde das Schreiben ziemlich schwierig. Und die gerade zu wissen, was gut ist und was nicht gut ist und was hilfreich ist, ist ein großes Anliegen. So bete weiter dafür. Und ich freue mich über die Gelegenheit, während dieser nächsten Tage ein bisschen mit euch zu reden. Aber wir kommen jetzt zum Buch Daniel. Und ich möchte, dass wir jetzt das Beamer einschalten. Glaube und Zeugnis in einer pluralistischen Gesellschaft. Daniel ist die Geschichte eines gläubigen Mannes. Aber nicht bloß eines gläubigen Mannes, sondern eines gläubigen Mannes, der sein Glauben sowohl privat und öffentlich aufrecht erhalten hat und auf längere Zeit durch die Zeit, wo zwei Weltreiche an der Macht waren, hat er die Gelegenheit wahrgenommen, ein deutliches und klares Zeugnis für den Herrn in einer äußerst pluralistischen Gesellschaft zu machen. Und wir wollen mit der Hilfe des Herrn einige Aspekte, natürlich nicht alle, einige Aspekte dieses Buches zu betrachten, weil die Materie, die Themen, die dort behandelt werden, sind, und ich hoffe, dass wir das sehr deutlich einsehen werden, sind für uns heute äußerst relevant. Also vielleicht ein bisschen zum Buch selbst. Das Buch ist eigenartig, indem es zweisprachig ist. Von Kapitel 2, Vers 4 bis 7, 28 ist das Buch in Aramäisch geschrieben. Die anderen Versen sind in Hebräisch geschrieben. Und das ist für manche Leute ein Rätsel. Warum ist das Buch so? Und ich kann keine befriedigende Antwort finden. Aber vielleicht kann man doch einen Hinweis sehen, indem Aramäisch war die Lingua Franca der damaligen Zeit. Alle konnten Aramäisch verstehen. So hier im Alten Testament ist ein Buch, das für alle in der damaligen Welt zugänglich war. Sie konnten es lesen, sie konnten es verstehen. Zweitens, mitten in diesem aramäischen Teil haben wir ein Zeugnis, nicht von Daniel, sondern von dem Kaiser, von dem König Nebukadnezar. Und es ist interessant zu lesen in Kapitel 3, 31, der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, eure Friede werde groß. Es schien mir gut, die Zeichen und Wunder kundzutun, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Das heißt, ein Teil vom Buch Daniels ist ein Traktat, worin das Zeugnis des Königs Nebukadnezars enthalten ist. Stell dir einmal vor, wenn wir heutzutage solche Traktate hätten von führenden politischen Persönlichkeiten, würden wir höchstwahrscheinlich sie verwenden. Und hier in der alten Welt ist das Zeugnis eines Königs, der durch das Zeugnis Daniels zum Glauben an den ewigen Schöpfer Gott gekommen ist. Und so das Buch ist teilweise eine Beschreibung des Zeugnisses Daniels und teilweise eine Beschreibung des Zeugnisses Nebukadnezars. Und das heißt, das Buch hat einen äußerst praktischen Zweck. Wenn man zu einem solchen mächtigen König ein Zeugnis geben kann, das ankommt, dann vielleicht kann auch ich auf einer viel niedrigeren Ebene etwas davon lernen. Also es geht um unser Zeugnis und Daniels Zeugnis in der Welt. Wenn wir zu dem Buch kommen, es lohnt sich immer, ein Inhaltsverzeichnis zu machen. Und ich möchte das einfach so durch die Kapiteln gehen, damit wir uns erinnern, was in diesem Buch ist. Kapitel 1 haben wir eine Geschichte, wo Daniel des Königs Kost verweigert. Er war nicht bereit, das Essen in der Mensa in der Universität zu essen, wie manche Studenten heutzutage, aber aus unterschiedlichen Gründen. Dann in Kapitel 2 haben wir eine Beschreibung von einem Traumbild, das Nebukadnezar in einem Traum gesehen hat. Nebukadnezars Traumbild. In Kapitel 3 haben wir ein Standbild. Nebukadnezar hat ein goldenes Standbild aufgerichtet, 30 Meter hoch. Also zwei Geschichten dann über Bilder. Ein Traumbild, ein kolossaler Mensch und Nebukadnezars kolossales goldenes Standbild. Dann haben wir eine Geschichte über Nebukadnezar, wie er stolz geworden ist über die Herrlichkeit Babylons und Gott müsste ihn züchtigen, müsste ihn disziplinieren. So ein König wurde diszipliniert. Kapitel 5 hat ein ähnliches Thema. Dort geht es um Belsatzars Bankett, wo die Finger einer Hand haben auf die Wand geschrieben und Belsatzar und seine Werte verurteilt. Und in der Nacht ist er gestorben. Also dann zwei Geschichten, wo Könige diszipliniert werden, aber mit einem großen Unterschied. In Kapitel 4 wurde Nebukadnezar wiederhergestellt. In Kapitel 5 wurde Belsatzar getötet. Und dann haben wir wieder mal eine Geschichte, wo Daniel etwas weigert. Er weigert sich, sein Gebet zu Gott aufzugeben. Und dafür ist er in die Löwengrube geworfen. Dann haben wir eine Vision, die Daniel erhalten hat. Eine Vision von 4 Tiere. Das ist Kapitel 7. Kapitel 8 ist wieder mal eine Vision, diesmal von 2 Tiere. Und es gibt offensichtliche Ähnlichkeiten zwischen diesen 2 Kapiteln. Dann in Kapitel 9 lesen wir von Jeremias Prophetie über Jerusalem, wo Daniel betet über Jerusalem und was wird zu Jerusalem und zu dem Volk Gottes stattfinden in der weiten Zukunft. Und dann haben wir eine Enthüllung des Buches der Wahrheit, wie es heißt, wo wir lesen von vielen Ereignissen, die vor dem Zeit des Endes passieren werden, bis zum Zeit des Endes. Und das läuft von Kapitel 10 bis Kapitel 12. So, wir haben 10 Einheiten. Und wahrscheinlich kennen wir sie alle auswendig. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man Daniel aufteilt. Und ich habe verschiedenste Methoden hilfreich gefunden. Aber vor allem, und ich möchte das euch mitteilen, in vielen Gesprächen mit meinem Freund David Gooding bin ich zum Schluss gekommen, dass Daniels Buch eine sehr interessante literarische Struktur hat, die hilft, die Botschaft zu tragen. Mehr darüber, wenn wir frisch sind morgen. Aber nur ein bisschen zu merken heute Abend trotzdem. Das heißt, für die ersten 5 Kapitel hat es ausschließlich mit Babylon zu tun. Und dann in Kapitel 5 ist das Ende Babylons. Und wir haben eine Muster. Erstens ein Einleitungskapitel und dann 2 Paare. 2 Bilder, der Traumbild und Standbild und 2 Könige diszipliniert. Das Ende Babylons. Und wir finden denselbe Muster zwischen Kapitel 6 und dem Ende des Buches. Erstens ein Einleitungskapitel, jetzt im Hof, nicht mehr von Babylon, sondern von Medo-Persien. Dann 2 Visionen von Tiere und dann 2 Schriften werden erklärt. Erstmals Jeremias Prophetie und dann als zweites das Buch der Wahrheit. Und dann kommt das Ende. So, ein bisschen mehr darüber morgen. Aber gehen wir jetzt zu Kapitel 1 und lesen wir die ersten zwei Verse. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Also hier ist die Situation in der Geschichte. Nebukadnezar, der mächtigste König der damaligen Zeit, ist nach Juda gekommen, belagerte Jerusalem und hat Jerusalem übernommen und nahm sogar die Gefäße aus dem Tempel Gottes in Jerusalem weg und stellte sie in das Schatzhaus seines Gottes. Und für manche in Israel damals musste das ein kolossaler Schock gewesen sein. Hier ist jemand, der kommt in das Heiligtum. Und in Israel war ein einzigartiger Tempel und Heiligtum, wo kein Götzenbild gab. Es war das Heiligtum des Schöpfer Gottes, der allein Schöpfer, als Zeugnis für die ganze Welt, dass es einen einzigen Schöpfer gibt. Und dieser heidnische, abgöttische Kaiser ist gestattet, nicht bloß dorthin zu kommen, sondern die wertvollste Gefäße daraus zu nehmen. Und es geschah nichts. Natürlich hat Nebukadnezar es so interpretiert. Meine Götter sind mächtiger als euren Gott. Es ist bloß eine Frage der Kraft. Und wer hat die kräftigsten Missilen und so weiter? Es war ein großer Schock. Aber es ist sehr wichtig, die Geschichte durch Gottes Augen zu sehen. Lesen wir es wieder mal. Und der Herr, Vers 2, gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Hier ist, wie Daniel die Geschichte versteht. Er sieht eine höhere Hand. Er sieht es nicht bloß als das Eingreifen Nebukadnezars, sondern er sieht diese Geschehnisse als das Eingreifen Gottes, in dem Gott es zugelassen hat. Und damit sind wir bei einem tiefen Problem gelandet, nicht wahr? Warum lässt Gott es zu? Eine Frage, die wir in vielen unterschiedlichen Bereichen stellen können. Vor allem stellen die Leute diese Frage heutzutage nach September 11. Warum lässt Gott es zu? Also hier zumindest können wir einen Grund sehen. Der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine, das heißt in Nebukadnezars Hand. Warum? In Erfüllung seiner Verheißung. Jeremia hat schon Jahre vorher gesagt und immer wieder betont, dass erstens in der Gesellschaft sehr viel Ungerechtigkeit herrschte. Es gab Bestechung unter den Behörden. Die Religion der Juden ist völlig verkommen geworden und ist zu einem bedeutungsloser Ritualismus geworden. Und Gott hat gesagt, dass er würde Nebukadnezar kommen lassen und diese Stadt übernehmen. Das liest man sehr deutlich in Jeremia Kapitel 25, wo Jeremia immer wieder gesagt hat, zum Beispiel in Vers 3b, und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend, aber ihr habt nicht gehört. Und der Herr hat all seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh sich aufmachend und sendend, aber ihr habt nicht gehört. Und so heißt es in Vers 9. Und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über alle diese Nationen ringsum. Das heißt, was passiert ist, ist früher vorhergesagt worden. Daher hat der Sieg Nebukadnezars Daniels Glauben nicht vernichtet, sondern bestätigt. Weil Daniel an einen Gott glaubte, der kein Götze ist, ohne moralische Anforderungen. Und das ist äußerst wichtig, auch in diesem Buch Daniel. Den Unterschied zwischen Gott und den Götzen zu merken. Gott ist der Alleinschöpfer. Aber er ist sozusagen ein Gott der Ethik. Er hat Maßstäbe, die er selbst definiert. Und daher steht er hinter unserem moralischen Gewissen. Und letzten Endes muss er richten alles, was das Leben verdirbt, weil er uns liebt. Das ist für manche Leute heutzutage eine schwere Botschaft, weil sie verstehen nicht so leicht die Tatsache, dass das Gericht Gottes die Kehrseite ist seiner Liebe. Ein Gott, der nicht richtet alles, was das Leben zerstört, wäre kein Gott der Liebe. Und so Gott hat eingegriffen, indem er Nebukadnezar die goldene Gefäße von Jerusalem wegnehmen ließ. Natürlich war die Erfahrung sehr, sehr peinlich für Daniel. Aber er hat's verstanden. Das sehen wir sehr deutlich aus Daniel Kapitel 9. Er hat es deutlich verstanden. Er hat es erwartet, weil er an die Propheten glaubte. Und das möchte ich von vornherein heute Abend betonen. Das Geheimnis Daniels Lebens lag in verschiedenen Dingen. Aber eine Sache war äußerst wichtig für ihn. Es war das Wort Gottes. Er hat ein totales Zuversicht, dass was der Herr sagt, wird in Erfüllung treten. Und diese Stabilität des Wortes Gottes war das, was ihm erhalten hat in der pluralistischen Gesellschaft damals. Das Wort Gottes, das durch Daniel kam, spielt eine verheerende Rolle auch im Neuen Testament. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Herr gekreuzigt wurde, weil er auf seine Lippen die Worte Daniels genommen hat, als er sich selbst identifiziert hat, als der Menschensohn, der kommt mit den Wolken des Himmels. Sie haben ihn dafür gekreuzigt. Und daher ist es äußerst wichtig für mich und für uns, dass wir die Worte Daniels sehr ernst nehmen. Aber es gab eine andere Seite. Babylon war nach den Trümmern von Jerusalem eine Wunderstadt. Wenn wir Bilder gesehen haben oder vielleicht sogar das Pergamonmuseum in Berlin besucht haben, sehen wir dort, wie prachtvoll die Stadt Babylons war. Kunst, Architektur, Naturwissenschaft höchster Qualität. Die meisten von uns haben Spuren von Babylonien in unseren Armbanduhren. 60 Sekunden in der Minute, 60 Minuten in der Stunde. Woher kommt das? Die Basis 60 kommt von den Babyloniern. Sie waren äußerst klug in der Medizin, in der Literatur, in der Musik, die bekannten Bibliotheken. Das war ein Land voll Möglichkeiten. Zugegeben, dass es schwierig für Daniel war. Daniel und seine Freunde waren sehr kluge junge Leute. Und die Möglichkeit zu bekommen, dort in der Kaiseruniversität zu studieren, war eine wunderbare Sache. Und Nebukadnezar war selbst ein sehr kluger Herrscher. Er hatte eine gewisse Bildungspolitik. Und die Idee war, die besten Leute aus den eroberten Ländern zu nehmen und nach Babylon zu bringen und dann sie dort zu schulen. sie zu integrieren und sie alles zu lehren in diesem Leistungskurs für Beamten in der Universität von Babylon. Staatsverwaltung, Keilschrift und Sprache. Eine spannende Möglichkeit, die Literatur kennenzulernen, die Naturwissenschaft. Und Daniel hat's getan und seine Freunde. Sie waren nicht Leute, die weg von der Welt geblieben sind. Sie waren in der Welt, aber nicht von der Welt. Und so dieses Buch ist auch sowohl eine Herausforderung und eine Hilfe für uns, die vielleicht viele von euch, Studenten, Studierende, in Universitäten, in Geschäften, in Krankenhäusern, in Fabriken, überall, wir sind unter den Menschen. Wie kann man das tun und auch stabil für den Herrn stehen? Es war, wie gesagt, eine spannende Möglichkeit, dort zu studieren. Aber dann haben sie etwas anderes sehr schnell feststellen müssen. Babylon war eine Stadt voll Götter. Man hat gezählt, dass zur Zeit Daniels gab es ungefähr 100.000 Menschen in Babylon und 1.197 Tempeln. Das heißt weniger als 100 Leute pro Tempel. Und der berühmte Nahostforscher Ru hat geschrieben, in keiner anderen antiken Gesellschaft hat die Religion einen solchen prominenten Platz eingenommen, weil sich in keiner anderen die Menschen so total von den Göttern abhängig fühlten. Es war eine eigenartige Gesellschaft, wo die Götter alle Ebenen des Lebens geprägt hatten, auch in der Universität, wie Daniel bald zu entdeckte. Es gab verschiedene Götter. Marduk, der große Gott der Babylonier. Dann gab es Shamash, Shin. Shamash ist der Sonnengott. Sin, der Mondgott. Und Ishtar, Venus, gleich der Anna, die wir im Neuen Testament treffen. Gott, Göttin der Fruchtbarkeit. Eine Pluralität von Göttern. Und Daniel lernte sehr schnell, dass dieser Glaube an eine Pluralität von Göttern prägte die Stadt durch und durch. Die Götter natürlich waren Vergötterungen von verschiedenen Dingen. Und das werden wir durch das Buch sehen, aber ich erwähne die nur sehr kurz. Vergötterung von Staat und Ideologie. Auch sehen wir das in unserer Welt heutzutage. Und im letzten Jahrhundert haben wir das so oft feststellen müssen. Die Vergötterung von Macht, Einfluss und Reichtum. Die Vergötterung von Teilen des Kosmos, Sonnengott, Mondgott, Sternengott. Die Vergötterung von Prozesse in der Natur, Fruchtbarkeitsprozesse, Gefühle und Lüste. Und die Vergötterung von Chaos und vom Schicksal. Das heißt, die buchstäblichen Götzen, die Idolen, waren einfach Bilder für eine Philosophie oder für mehrere Weltanschauungen. Und letzten Endes waren sie alle Vergötterungen von Teilen der Natur. Aber darüber müssen wir später viel mehr sagen. Und interessanterweise, diese vier Männer, die hatten Namen, die eine Bedeutung hatten. Und wir merken, dass Nebukadnezzars Sitte war, die Namen zu ändern. Daniels Name bedeutet, Gott ist mein Richter. Hanania, der Herr zeigt Gnade. Michael, wer ist, was der Herr ist? Und Asaria, der Herr hilft. Und wir können uns sehr leicht vorstellen, wie hilfreich diese Namen gewesen wären in der Universität. Nehmen wir, gehen in die Mensa mit diesen vier Studenten, nicht wahr? Und die sitzen mit 9 Leuten und jemand fragt, was ist dein Name? Daniel. Daniel? Daniel? Was soll das heißen? Das ist offensichtlich nicht babylonisch. Nein, das ist eigentlich hebräisch. Hebräisch? Was bedeutet es? Hat seine Bedeutung. Ja, Gott ist mein Richter. Und was soll das heißen? Und Daniel fängt an, das Evangelium zu predigen, nicht wahr? Und die anderen auch. Aber dann geschah es sehr bald. Die bekamen neue Namen. Daniel bekam den Namen Belshazzar. Möge Bel sein Leben verteidigen. Bel ist eine andere Möglichkeit für Marduk, für den Chef Gott oder Götze der Babylonier. Shadrach zu Befehl Akus, des Mondgottes. Meshach ist eine Parodie seines hebräischen Namens. Wer ist, was Aku ist? Sein ursprünglicher Name war, wer ist, was der Herr Jehova ist? Und die haben diesen Namen geändert. Wer ist, was Aku ist? Und Abednego, Knecht des Gottes Nabus. Das war hart, nicht wahr? Es war ein Versuch, ihre Identität zu verwischen, indem man ihnen neue Namen gab, die mit dem Götzendienst in Babylon in Verbindung stehen. Einfach auf einem Schlag die Möglichkeit wegzunehmen, dass sie anders waren. Und das ist sehr wichtig, dass das hier in diesem Kapitel steht. Wir lesen nicht, dass sie protestiert haben, interessanterweise. Es war doch wahrscheinlich nicht möglich. Es war eine Frage der Identität. Wer bin ich? Und wenn man in Exil ist, und es gibt eine gewisse Hinsicht, worin wir alle in Exil sind. Diese Welt ist für diejenigen, die gläubig sind, die Christen sind, ist letzten Endes nicht unsere Heimat. Wir sind in Exil und ich stelle mir die Frage, wer bist du? Was ist meine Identität? Wo bekomme ich meine Identität her, wenn der Druck in der Gesellschaft ist, meine Identität zu verwischen? Zwei Lösungen. Und das nimmt uns zurück zu der Gründung Babels. Und wenn wir die Frage stellen, Babylon, Babel. Was ist der Ursprung? Was ist die Grundphilosophie von Babel? Stellen wir sehr interessanterweise fest, dass die Grundphilosophie hat mit Name und Identität zu tun. In 1. Buch Mose, Kapitel 11, lesen wir die bekannte Geschichte der Gründung Babels. Und in diesem Kapitel heißt es in Vers 4, sie sprachen wohl an, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also das war ein Teil der Grundphilosophie Babels, Babylons. Wir wollen einen Namen machen. Daniel hat einen Namen. Sie haben es auf einen babylonischen Namen geändert. Wo wird er seine Identität finden? Und im Leben sehe ich das als einen Kampf, das sehr schön zu formulieren ist anhand von 1. Buch Mose Kapitel 11 und 12. Weil Abraham gerufen wurde, aus dieser Umgebung von Babel und Ur zu kommen. Und was hat Gott zu ihm gesagt? Der Herr sagte zu ihm, geh aus deinem Land, ich will deinen Namen groß machen. Es gibt zwei Möglichkeiten im Leben, nicht wahr? Entweder versuche ich, einen Namen für mich selber zu machen, oder ich lerne, zufrieden zu sein mit dem Namen und mit der Identität, die der Herr mir gibt. Und wenn meine Erfahrung mir etwas lehrt, ist, dass wir alle empfinden es so. Keiner von uns will ohne Identität sein. Wir brauchen eine Identität. Und wir versuchen uns zu definieren. Und wir sind umringt von vielen Drucken und Philosophien und Strömungen in der Gesellschaft, in der Philosophie, in der Ethik, in der Naturwissenschaft, durch die Medien und so weiter. Wo soll ich eine Identität bekommen? Und die Gefahr ist für mich, dass ich versuche, meine eigene Identität zu machen. Was ist Glauben in dieser Situation? Glauben ist, zufrieden zu sein mit der Identität, die der Herr uns gibt, und ihm zu vertrauen, dass er uns die richtige Identität gibt. Das ist äußerst befreiend. Auch aus der Sklaverei einer intellektuellen Gesellschaft, wie sie damals in Babylon war. Und was mich so freut, ist, dass dieses Buch, sehr schöne Dinge in diesem Buch, Daniels Name wurde geändert, aber seine Identität ging nicht verloren. Sein ursprünglicher Name sogar würde nicht vergessen. Weil wir lesen zum Beispiel in Kapitel 4 und Vers 8, in Kapitel 4, Vers 8, heißt es folgendermaßen, ist es 4,8? Nein, 4,8 ist es nicht. Ja, 4,5, Verzeihung. Und zuletzt trat Daniel vor mich, dessen Name Belshazzar ist nach dem Namen meines Gottes. Nebuchadnezzar hat seinen Namen nicht vergessen. Und man sieht das immer wieder. Und bis zum Ende des Buches ist sein Name immer noch Daniel. Das heißt, weil er seine Identität in Babylon nicht fand, hat der Herr seine Identität als gläubiger Mensch, hat er diese Identität bewahrt. Was liegt dahinter? Ganz einfach Folgendes. Und daher ist der Auftakt dieses Buches für uns heute Abend sehr wichtig. Warum in einem solchen Buch diesen kleinen Detail zu erwähnen, dass Nebuchadnezzar die Gefäße weggenommen hat? Hättest du das dort geschrieben? Wäre das für dich wichtig gewesen? Es kann nur sein, dass das dort ist, weil es von äußerst Wichtigkeit ist. Und diese goldenen Gefäße, was waren sie? Was war Gold für die Hebräer? Das war ein Zeichen, dass für sie Gott der höchste Wert hatte. Er war ihr höchster Wert. Gold und das ganze Tempel sprach von der Herrlichkeit Gottes als ihr höchster Wert. Es spricht von Werte. Und es war natürlich ein wunderschönes Museum. Museum der eroberten Götter oder sowas ähnliches. Und hier war Abteilung, ein Land, anderes Land, Juda. Und man sah die schöne Dinge, die aus diesen Ländern kamen. Er stellte sie in das Schatzhaus seines Gottes. Was hat er gemacht? Er hat den absoluten Gott relativiert. Gott, der einzigartig, unvergleichlich Schöpfer für die Juden war, jetzt sitzt in einem Abteil unter vielen anderen. Das ist ein großer Trend in unserer Gesellschaft. Man nimmt das Absolute und man relativiert es. Und so für uns wie für Daniel kommen laufend die Fragen. Was sind meine Werte heute Abend? Was ist mir wichtig? Wofür verbringe ich meine Zeit? Für was gebe ich mein Geld aus? Was ist mein höchster Wert? Vater, geheiligt sei dein Name, lehrte der Herr seinen Jüngern. Was heißt das? Etwas zu heiligen bedeutet, dass dieses Etwas eine getrennte Position hat. Geheiligt, besonders von absoluten und höchster Wert. Und so unser Herr hat den Jüngern gelehrt im Leben, in ihrem Alltag, das, was du und ich immer wieder lernen müssen. Hier ist der Kernwert. wofür wir leben müssen. Vater, geheiligt sei dein Name, weil wenn man den Namen des Vaters nicht für heilig hält, wird man das Relative verabsolutisieren. Wenn man das Absolute relativiert, wie Nebuchadnezzar, wird man das Relative verabsolutisieren. Ich kann mir die Werbung vorstellen in der Universität dort in Babylon. Ishtar ist cool, wer kann sie widerstehen? Man könnte es sehr leicht in eine moderne Sprache übersetzen, nicht wahr? Wenn man das Absolute relativiert, dann nimmt man etwas aus der Natur und verabsolutisiert es. Und damals heißt es eine Göttin. Und eine Göttin ist nicht zu widerstehen. Das war sehr schwierig für diese vier Studenten, wenn die Einladungen von den anderen Studenten kamen. Komm mal mit, wir gehen zum Tempel Ishtars heute Abend. Das ist cool, das ist in. Sie ist eine Göttin. Es ist halt wild, wenn die Göttin in uns kommt. Wenn man das Absolute relativiert, wie damals passiert ist und wie auch heute passiert, wird man unvermeidlich etwas Relatives nehmen und verabsolutisieren und letzten Endes dadurch die Leute zerstören. Wo soll man die Grenze ziehen? Also diese jungen Leute waren bereit, einen Protest zu machen in der Mensa. Aus verschiedenen Gründen. Gott hat befohlen, für die Juden eine Trennung zu machen zwischen reinen und unreinen Tieren. Es ging um den Begriff, heilig zu sein. Etwas heilig, Gottes Name zu halten. Dann gab es ein Blutessenverbot. Das ging um den Wert des Lebens, wieder mal um Werte. Und dann gibt es ein Verbot von Lebensmitteln zu essen, die den Göttern geopfert wurde. Dort ging es um Treue Gott gegenüber. Und vielleicht spielten alle drei eine Rolle. Wir wissen es nicht genau. Wenigstens wissen wir aus der Antike, wie ich schon gesagt habe, diese Universität und diese Gesellschaft auf allen Ebenen waren durch und durch gesäucht mit Göttern. Und es ist kaum vorstellbar, dass das Essen in der Universitätsmensa nicht vor dem Essen den Göttern geopfert wurde. Und hier waren diese vier. Was sollen sie tun? Und es war sehr, sehr wichtig, ganz am Anfang Farbe zu bekennen. Ich bin so dankbar zu den Leuten, die mir, bevor ich auf die Uni ging, sagten, John, in der ersten Woche, mach deine Farben klar. Die Wichtigkeit, Farbe zu bekennen, auch wenn man Angst hat, auch wenn es nicht cool ist, auch wenn die anderen nicht mitmachen, die Wichtigkeit, Farbe zu bekennen. Weil das hat eine Weichenstelle für diese vier gestellt, das wie ein Kompass sie durch das ganze Leben geführt hat. Es ging um eine große Frage in der Universität damals. Was liegt hinter dem Universum und dem Leben? Und Daniels Glaube war klar. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Er glaubte, was Mose geschrieben hatte. Er glaubte an einen Schöpfer Gott. Er glaubte, dass die Menschen wertvoll waren, weil sie nach seinem Bild geschaffen wurde. Das heißt, der Kosmos wurde geschaffen und ist erhalten von dem einen wahren Schöpfer Gott. Die Menschen haben Wert, weil sie nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Aber was glaubten die Babylonier in der Universität? Sie hatten ihr Schöpfungsmythos, Enuma Elish, und die Geschichte des Flutes und der Schöpfungsmythos sagt uns viel Interessantes. Ich möchte nur die Grundrisse erwähnen. Für die Babylonier damals war es nicht im Anfang Gott schuf, sondern im Anfang war die Urmaterie. Eigentlich, interessanterweise, eine Ursee, Namu. Vielleicht sollten wir besser mit Ursuppe übersetzen. Zweitens, alles andere, auch die Götter, entstehen aus diesem Urchaos. Das heißt, die Babylonier waren in einer gewissen wichtigen Hinsicht Materialisten. Es gab nichts außerhalb des Stoffes des Alls. Und auch die Götter sind daraus entstanden. Viele moderne Wissenschaftler kommen sehr nah daran. Sie sagen, ja, kann sein, dass ein Intellekt hinter dem All existiert. Aber dieses Intellekt ist letzten Endes nur ein Teil des Stoffes des Universums. Und so im Endeffekt ist das pantheistisch. Und so ist es sehr aktuell. Die Philosophien ändern sich kaum. Es gibt Strömungen, es gibt gewisse Änderungen. Aber es ist faszinierend zu sehen, wie aktuell einige der Aspekte der babylonischen Philosophie sind. Es gab für sie, wie gesagt, viele Götter. Und ein Machtkampf unter den Göttern. Zum Beispiel Marduk war der Chefgott zur Zeit Daniels. Er hat früher Enlil ersetzt. Die Menschen, was waren sie? Sie sind gemacht worden, nicht um die Arbeit der Götter zu erleichtern. Und so, zusammenfassend. Die Babylonier haben die Kräfte der Natur vergöttert. Manche Wissenschaftler und Philosophen tun fast genau dasselbe. Sie haben keine ausdrücklichen Idolen, das ist klar. Aber letzten Endes, wenn man sie fragt, was letztlich bestimmt die Existenz, sind das die Urkräfte der Natur. Und obwohl sie die Kräfte der Natur Götter nicht nennen, im Endeffekt für sie spielen die Kräfte der Natur die Rolle der Götter, weil sie letztlich alles bestimmen. Und das Wesen der Götzenverehrung in der Universität in Babylon war, die Verehrung eines Mechanismus oder Kraft. Ein Teil der Schöpfung ersetzt den Schöpfer selbst. Und Daniel, er hat vielleicht nicht verstanden, was die Ursache einer Mondfinsternis war. Aber er war nicht bereit, auch in der Universität nicht, diese Ursache einen Gott oder Dämon zu nennen und ihn anzubeten. Daniel glaubte, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat. Aber die Existenz dieses Gottes ist nicht von der Schöpfung abhängig. Für Daniel war der Schöpfer und die Schöpfung vollkommen verschieden. Und es gab keinen Kompromiss. Das ist eine große Herausforderung für mich. Stehe ich wirklich senkrecht für den Herrn in der pluralistischen Gesellschaft, wo ich bin? Es hat sehr viel Mut genommen. Daniels Protest in der Mensa, meines Erachtens, war letztlich ein Protest gegen die Grundweltanschauung der Babylonier. Und Essen, auch Essen, ist nicht wertneutral, wenn es zu den Götzen geopfert wird. Aber es gab eine andere Seite. Und jetzt kommen wir schnell zum Ende für heute Abend. Aschpenaz. Hier ist Daniel und hier sind die vier Freunde, die drei Freunde, die wollen Protest machen. Aber wie höflich und empfindlich sie sind. Aschpenaz, der Diener des Königs, hat Angst gekriegt. Und er war der Oberste der Hofbeamten und sagte, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und eure Getränk bestimmt hat, denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters? Das heißt, für ihn war die Gefahr, dass Daniels Glaube und sein Protest ihn benachteiligt. Physisch, geistig, intellektuell. Das klingt sehr modern, nicht wahr? Und Daniel war sehr empfindlich und sensibel und hat gesagt, gib uns eine Möglichkeit. Teste uns, probiere uns aus. Nimm dieses Essen weg und gib es einfach Wasser und vegetarisches Essen. Und er hat's gemacht. Und nach 10 Tagen war es klar. Gott hat natürlich eingegriffen. Aber das ist für mich so ein wichtiges Prinzip. Weil zu vielen jungen Leuten wird heutzutage gesagt, vielleicht nicht in denselben Wörtern, wie ich es damals hörte von einem Nobelpreisträger, aber ähnlich. Ich werde nie vergessen, als ich jung war, Student an der Universität, ein Nobelpreisträger hat mich eingeladen, mit ihm ein Gespräch zu haben. Nicht alleine. Es gab ringsum andere Professoren. Ich war der einzige Student. Und vor allen hat er mir gesagt, junger Mann, wenn Sie Karriere in der Naturwissenschaft machen möchten, gib auf diese Ideen von Gott. Sie werden Sie nur benachteiligen. Ich höre es heute Abend noch. Gib sie auf! Das wird bloß ein intellektuelles Hindernis sein. Wenn man meint, es einen absoluten Gott gibt, der das alles geschaffen hat, ist es nicht klar, dass wir haben Erklärungen genug von Mechanismen genug, die das alles erklären können. Und du wirst intellektuell gelähmt, wenn du weitermachst mit diesem Glauben. Das ist, was auf dem Spiel war. Was für ein wunderbarer Schluss für dieses erste Kapitel. Diesen vier jungen Männer gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und am Ende der 3 Jahre in der Universität, Kaiser College, King's College, Babylon, gab es eine mündliche Prüfung durch Nebuchadnezzar selbst, einzigartig in der Geschichte, nicht wahr? Und die waren weit den anderen überlegen. Er stellte fest, dass sie 10-fach, heißt es, überlegen waren. Und dann lesen wir, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Was bedeutet das? Wir fingen an, wo diese kolossale Macht diesen winzig kleinen Staat überrollt hat. Und Daniel, der mit dem Strom weggenommen wurde, weil er Gott geheiligt hat, blieb während das ganze Königreich der Babylonier zerstört wurde. Was für eine Ermutigung für uns. Die Herausforderung für mich ist, wirst du bleiben? Bleiben, nicht einfach existieren, sondern bleiben senkrecht. Als Zeuge für Gott, geheiligt sei dein Name. Herr, schenke mir die Identität, die du mir geben möchtest. Das ist für manche Leute sehr, sehr schwer. Vielleicht für uns alle. Weil wir sehen die anderen an, er hat dieses, sie hat jenes, Fähigkeiten, Talente, was weiß ich. So hat Gott einen Fehler gemacht bei dir. Es ist wunderbar zu wissen, dass Gott uns gewählt hat, geliebt hat, uns beauftragt hat für ihn in einer ähnlichen Gesellschaft wie nie zuvor. Zeugnis zu geben, als Daniel und seine 3 Freunde damals. Bitte, betet dieses Wochenende, dass gerade wie der Herr sich offenbarte zu Daniel und zu Nebuchadnezzar, dass er während dieses Wochenendes durch sein Wort sich zu uns offenbaren möchte. Weil die einzige Sache, die letztlich uns festhalten kann in unserer modernen Gesellschaft, ist, dass wir vom Herzen überzeugt sind, dass Gott redet. Gibt es einen Gott, der redet? Das ist das Thema von Kapitel 2. Lasst uns beten.